Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Volk Gottes, freu dich, siehe, dein König kommt zu dir. Das ist die Message im Advent. Dein König kommt zu dir, freu dich. Aber ehrlich gesagt, das muss ich mal so als Vorbemerkung sagen, das ist ein ziemliches Insider-Ding. Weil für jemand, der nicht Christ ist, ist es schon komisch, irgendjemand als König zu bezeichnen. Und das muss man auch mal ehrlich sagen, ich bin heilfroh, dass die Deutschen den damaligen Kaiser in die Wüste, also nach Holland geschickt haben. Der hat Millionen Kriegstote auf dem Gewissen und hat auch davor schon auf eine ziemlich widerliche Art regiert. Und immer wenn ich irgendwelche Fotos von Royals aus den Illustrierten sehe, aus England oder so, da denke ich immer, oh super, dass wir das endlich los sind. Ja? Also wäre es doch eigentlich viel cooler, wir würden Jesus als sozusagen unseren Ministerpräsidenten oder als unseren Hauptinfluencer oder sonst irgendwie besingen und nicht ausgerechnet als König. Ja. Trotzdem, man muss sagen, die Idee der Volkssouveränität, dass die Herrschenden ihre Macht von der Basis her bekommen, vom Volk her, die ist relativ jung, die kommt aus der Aufklärung, finde ich auch gut als demokratisches System, muss ich echt mal sagen, aber passt nicht ganz auf Jesus. Denn Jesus nimmt seine Macht nicht daher, dass wir sie ihm geben. Und von daher ist dieses altmodische Bild, dass jemand auf eine gute Weise regiert, aber mit einer Macht, die er nicht von den Menschen hat, vielleicht doch ganz passend. Und diese Botschaft vom Advent, dass Jesus nach Jerusalem einzieht, diese Geschichte von seinem Kommen nach Jerusalem, das wurde von den Christen immer so gedeutet über die Jahrhunderte, so wie damals physisch der Messias in die Hauptstadt des Volkes Gottes, nach Zion, nach Jerusalem eingezogen ist, so kommt er heute geistlich zu uns. Und so wie ihn die Menschen damals geehrt und bejubelt haben, so geben wir ihm heute die Ehre und erkennen ihn als König unseres Herzens an. Jesus zieht in Jerusalem ein und er kommt auch heute bei uns an in einer geistlichen Weise. Davon erzählt die Geschichte, die heute in den großen Kirchen im Mittelpunkt dieses Sonntags steht, bei Matthäus in Kapitel 21. Jesus und seine Jünger waren kurz vor Jerusalem. Da kamen sie zu der Ortschaft Bethphage am Ölberg. Dort schickte Jesus zwei Jünger fort mit dem Auftrag, geht in das Dorf. Gleich am Ortseingang findet ihr eine Eselin und ihr Junges. Bindet beide los und bringt sie zu mir. Wenn jemand etwas sagt, dann antwortet, der Herr braucht sie. Dann wird man sie euch sofort geben. Damit wird in Erfüllung gehen, was der Prophet schon angekündigt hat. Sagt der Zionstadt, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Eselsfohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges und legten ihre Kleider darüber und Jesus setzte sich darauf. Viele Menschen aus der Menge breiteten ihre Kleider als Teppich auf der Straße aus, andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Die Menschenmenge, die Jesus vorauslief und ihm folgte, rief immer wieder, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Ja, wir sehen an dem Bericht, sie haben ihn als Messias gefeiert, als den endzeitlichen König, den Gott versprochen hat durch die Propheten. Das war für viele in Israel klar, Jesus ist dieser ultimative König, der das Volk Gottes befreien wird. Dabei ist er schon ein komischer König auch. Er ist nicht ganz so, wie wir ihn uns vorstellen würden und auch wie die Leute ihn damals am liebsten gehabt hätten. Einer, der einfach so unsere Wünsche erfüllt, der unseren Idealen entspricht. Statt auf einem stolzen Pferd, wie sich das für Könige gehört, wählt er absichtlich das Reittier der armen Leute. Es ist so, als würde er heute statt mit einem Porsche Cayenne oder mit einem S-Model mit einem mickrigen Dacia Logan in die Stadt fahren. Ja? Jedenfalls kein König, der auf unsere Kosten regiert. Keiner, der Macht für sein Ego, für sich selber braucht, wie viele Autokraten heute, die uns tierisch auf die Nerven gehen. Trotzdem, der Anspruch ist da und wir kriegen ihn auch nicht weg. Er ist es, der von Gott zum König der Könige, zum Herrscher über alles gemacht ist. Wir sind seine Untertanen, er ist der König, er ist der Hirte, wir sind die Schafe, er ist der Herr, wir sind die Nachfolger. Das zieht sich durch die ganze Bibel, das kriegst du da nicht raus. Darf man das heute noch so sagen? Es widerspricht vielem. Es widerspricht unserem eigenen Ideal in unserem Herzen. Denn wir wollen am liebsten niemand gehorchen. Jeder hat das in sich. Wir wollen unser eigener König sein. Und es widerspricht auch dem modernen Autonomiepostulat. Das ist ein Vorwurf, der den Christen begegnet, besonders denen, die die Bibel ernst nehmen und die die Bibel als Wort Gottes betrachten. Heteronomität. Heteronomität, das ist ungefähr so wie Menschenfeindlichkeit oder Rassismus, irgendwas ganz Schreckliches. Ja? Heteronomität heißt eigentlich wörtlich, heteros heißt fremd und nomos ist das Gesetz. Leute, die einem fremden Gesetz unterworfen sind. Also die Leute, die das den Gläubigen vorwerfen, die sagen, die Christen, die sind fremdbestimmt. Die werden von einem fremden Herrn geknechtet. Arme Schweine sind das. Und sie sagen über sich selber, wir, die wir nicht kirchlichen Normen unterworfen sind, wir sind die echt Freien. Ja? Wir sind die tollen Hechte, das sind die armen Schweine. Jesus war später selber, kurz nachdem er in Jerusalem eingezogen war, mit dieser Haltung konfrontiert. Ich weiß nicht, ob es dieselben Leute waren, vielleicht sogar das, aber jedenfalls andere. Aber die Masse hat geschrien, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, kreuzige ihn. Das haben sie von Pilatus verlangt. Und das ist heute noch bei vielen Leuten so die Grundeinstellung. Wir wollen nicht, dass es überhaupt irgendjemand gibt, der uns bestimmt. Der selbstbestimmte Mensch kann keinen Erlöser gebrauchen, weil er ein kommendes Weltgericht, eine Verantwortung vor Gott, sich nicht vorstellen will und kann. Er kann auch keinen König oder keine Autorität über sich dulden, weil das seine Illusion von Freiheit zerstören würde. Der normale Mensch heute will sich als autonom, wörtlich Autos selbst, Nom, Gesetz, selbstbestimmt betrachten. Jeder sein eigener König. Das ist so das heimliche Credo, so im Zeitgeist unserer Gesellschaft. Jeder weiß, was für ihn persönlich richtig und gut ist und keiner hat das Recht, es für andere mitzudefinieren. Wenn du gegen diese Zivilreligion verstößt, dann geht's dir an den Kragen. Da verstehen die Leute keinen Spaß. Autonome verstehen unter Freiheit, ich bin selber mir Gesetz. Ich bin mein eigener Gott, ich bin mein eigener König und niemand anders darf definieren, was gut und böse ist. Für sich schon, aber nicht für irgendjemand anders. Interessant ist, dass das schon in der Bibel vorkommt, gleich am Anfang in Kapitel 2 des ersten Buches Mose, da sagt die Schlange zu Adam und Eva, ihr werdet selber, wenn ihr euch von Gott lossagt, dann werdet ihr selber definieren können, was gut und böse ist. Ihr braucht euch das von niemand mehr sagen zu lassen. Das ist genau die Philosophie der Schlange. Ein freies, autonomes Individuum sein. Keinen, der über mich bestimmt. Ist das nicht toll? Aber leider ist es dreifach widerlegt. Es wird widerlegt schon durch das, was die moderne Psychologie die Freudsche Kränkung nennt. Die Freudsche Kränkung besagt, dass der Mensch durch Freud und seine Schüler entdeckt, eben weit davon entfernt ist, in seinen Entscheidungen und in seinem Verhalten autonom und frei zu sein. Er ist gesteuert durch sein Unterbewusstsein, durch sein Über-Ich, durch Rollenerwartungen von anderen, durch ein verinnerlichtes Wertesystem, durch sein Umfeld, durch seine Peer Group. Er ist alles andere als frei in seinen Denken, Sehnsüchten, Fühlen, Werturteilen, sondern er ist da extrem fremdbestimmt, manchmal auch durch das, was in ihm steckt, fremdbestimmt. Zweites Argument gegen diesen schönen Traum vom autonomen Individuum ist die Lebenserfahrung. Jeder, der mal ehrlich mit sich selber ist, wird irgendwann sagen, ja, es stimmt, ich tue immer wieder Dinge, von denen ich weiß, definitiv weiß, dass sie nicht okay sind. Gibt es jetzt ein schönes Beispiel, ist mir begegnet beim Zeitunglesen, sollte man manchmal machen. Die Firma Haribo ist fast pleite, die mit den Gummibärchen. Hättet ihr das für möglich gehalten? Die ganze Welt ist Gummibärchen. Wäre echt traurig, muss ich mal sagen. Ich bin ein großer Haribo-Fan. Ja? Aber wisst ihr, was sie für einen Fehler gemacht haben? Sie haben Kampagnen gemacht und haben voll auf zuckerreduzierte Produkte gesetzt. Müsste man doch denken, klar, die ganze Welt weiß, Zucker ist ungesund. Das müsste doch das Erfolgsmodell sein. Irrtum. Die Menschen wissen, dass Zucker ungesund ist und trotzdem wollen sie die leckeren, zuckerhaltigen Gummibärchen. Der Bauch siegt über den Verstand. Ja, und so ist es bei vielen wichtigen Dingen. Ein Lied heißt, ich rede, wenn ich schweigen sollte und wenn ich etwas sagen müsste, dann bin ich plötzlich stumm. Kennt ihr das? Mir passiert das dauernd als geborener Berliner. Ne? Ich mache die Klappe auf und denke, oh Scheiße. Und dann manchmal ein andermal bin ich viel zu feige und denke hinterher, Mensch, jetzt hättest du mal wirklich was sagen müssen. Ne? Also wir sind einfach nicht so, dass wir immer das tun, von dem wir wissen, dass es eigentlich gut oder richtig ist. Stimmt einfach nicht. Und das dritte Argument ist theologisch, eigentlich anthropologisch, also von der Lehre vom Menschen her. Das steht, ist sehr verwandt, das steht in Römer 7. Dort heißt es im Römerbrief, jeder Mensch ohne Christus ist beherrscht von der Macht der Sünde. Er weiß eigentlich, was das Gute wäre, er tut es aber trotzdem nicht. Paulus beschreibt das so, ich finde einen Zwang in mir vor, das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Schlechte, das ich eigentlich nicht will, das tue ich. Aus allen diesen drei Gründen würde ich sagen, es gibt keine echte Autonomie, das ist ein schöner Traum. Es gibt keine absolute Freiheit, das ist eine Illusion. Du kannst dir maximal aussuchen, welchem König du dienst. In einer seiner besten Platten hat es Bob Dylan, ist schon vor eurer Zeit erschienen, aber lohnt sich immer noch zu hören, Slow Train Coming, hat Bob Dylan auf die Formel gebracht, you gotta serve somebody, it might be the devil or it might be the Lord, but you gotta serve somebody. Irgendeinem wirst du immer dienen. Denn wenn du dich entscheidest, ohne Christus zu leben, dann wirst du anderen Königen gehorchen müssen. Zum Beispiel dem König der Sorge um dein eigenes Wohl, die permanente Angst, dass du im Leben zu kurz kommst. Wenn ich mich jetzt festlege und wirklich diesen Menschen heirate und mich an denen binde, wie viele tolle Beziehungen habe ich denn dann verpasst? Ja? Oder wenn ich jetzt wirklich mit diesem Beruf ernst mache und pack da meine ganze Energie rein, um diesen Abschluss zu machen und diese Stelle zu kriegen, wie viele tolle Berufe habe ich denn dann verpasst? Das ist der König der Sorge, der König eigentlich, der uns beherrscht, dass ich irgendwie im Leben was verpassen könnte. Oder die Rollenerwartungen meiner Familie, meiner Eltern, meiner Freunde, die beherrschen mich auch. Und wenn Jesus mich nicht beherrscht, dann beherrschen die mich total. Oder dem Zeitgeist von heute und seinen Sprachregelungen. Wer sich ihnen nicht unterwirft, der steht in der Gefahr, ausgegrenzt und sozial geächtet zu werden. Dem König der angesagten Meinung, das, was so der Mainstream ist. Die Diktatur des Mann, Mann kleingeschrieben mit einem N, M-A-N. Die Diktatur des Mann, das ist nicht von mir. Es gibt eine Diktatur des Mann, was Mann macht, was Mann denkt, was Mann sagt, wie Mann sich verhält. Das ist der König, dem du dienen musst, wenn du Jesus nicht dienst. Wenn du dich diesem König unterwirfst, dann kannst du erfolgreich sein in Kirche und Staat. Johannes 8 wird berichtet, wie Jesus eine Reihe einflussreicher, erfolgreicher Leute trifft. Sie sagen zu ihm, wir sind wirklich frei. Wir sind niemals die Knechte von irgendjemand gewesen. Irrtum, sagt Jesus. Wer Sünde tut, ist immer ein Knecht der Sünde. Wenn euch aber der Sohn Gottes frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Johannes 8, 36. Jesus spricht eine paradoxe Wahrheit aus, die sich seitdem millionenfach im Leben von Christen bewährt hat. Indem ich mich Jesus unterwerfe als meinem König, erlebe ich eine Freiheit, die sonst kein Mensch auf der Welt hat. Als Königskind Gottes bin ich von all den anderen Königen frei, von denen ich eben geredet habe. Zum Beispiel auch bin ich befreit von der Todesangst, wie die 12 koptischen Märtyrer, die vom IS enthauptet wurden, aber die sich nicht innerlich vor diesen Typen gebeugt haben. Oder ich habe die Freiheit des guten Gewissens, so wie die Gegner der Nazis, James Graf von Moltke oder die die mutigen Leute von der Weißen Rose vor ihren Richtern standen und die Situation hat sich umgedreht und sie waren die, die die Richter angeklagt haben, weil sie voller Souveränität und Freiheit in Jesus waren. Die Freiheit, die Jesus schenkt, dich in Bindung und Gehorsam gegenüber dem König der Könige habe, ist die Freiheit, gegen den Strom zu schwimmen. Gesunde Fische schwimmen gegen den Strom. Ich kann es mir leisten, nicht das zu tun, was man tut und nicht das nachzubeten, was man von mir verlangt. Für mich ist das ein Beweis Gottes in der Geschichte, in der jüngeren deutschen Geschichte, dass es genau und einzig die Christen waren, die es geschafft haben, in beiden diktatorischen Systemen, im linken System des Sozialismus hier in der DDR und im rechten System der Nazis, sich nicht zu unterwerfen, sondern sie hatten von Gott die Kraft, die innere Kraft und die Freiheit, sich diesen diktatorischen Königen zu widersetzen. Christen bekommen den Mut und die Freiheit, gegen den Strom nicht Wert auf Statussymbole zu setzen. Nicht ihr Leben nur in der Arbeit zu sehen, sondern unverschämt viel Zeit für Kinder, Beziehungen und Gebet zu haben. Nicht alles das Neueste und das Beste haben zu müssen, sondern sich fröhlich genügen zu lassen an dem, was sie haben. Wenn wir uns an Christus binden als den König der Könige, dann finden wir eine echte Freiheit, die es sonst in dieser Welt nicht gibt. Paulus treibt das sogar noch auf die Spitze in Römer 5, Vers 17. Er schreibt, das ist der Zusammenhang, er schreibt dort, in dieser Welt, jenseits von Eden, sind alle Menschen dem Tod unterworfen. Das ist überhaupt der brutalste König überhaupt und dem kann auch keiner sonst entkommen. Das ist die ultimative Unfreiheit. Wir sind alle sozusagen Leute, die auf den Tod zugehen, zum Tod Verurteilte. Aber dann sagt er, Vers 17, diejenigen, die durch Jesus die Fülle der Gnade und ewiges Leben empfangen haben, die werden herrschen im Leben. Die zu Jesus gehören, werden herrschen im Leben. Das musst du dir mal reintun. Ja? Du kannst, wenn du dich Jesus als deinem Herrn unterwirfst, herrschen im Leben. Weil du von Gottes Gnade lebst, von seinem unbedingten Ja zu dir, darum kann dich kein selbsternannter König mehr knechten. Du kannst herrschen im Leben. Und was dich sonst total fertig machen würde, die Bosheit anderer Menschen, die Bosheit, die in dir selber steckt, deine Sünde, deine Sterblichkeit, das kriegst du alles unter deine Füße im Namen von Jesus. Du hältst es aus, dass dir ein ersehntes Glück entgeht, denn du weißt, ich werde beim Fest des großen Königs dabei sein. Du hältst es aus, wenn Menschen dich schneiden oder ausgrenzen, weil du dich nicht ihren Normen unterwirfst, denn du bist geliebt bei Gott. Was können dir dann noch Menschen tun? Du hältst es sogar aus, wenn dein Körper irgendwann Stück für Stück aussteigt. Das ist ziemlich brutal. Ich habe das schon bei Leuten mitgekriegt. Du hältst es aus, weil du Gottes heiliges Wort hast, das er dir sagt in der Bibel, 2. Korinther 4, wenn dein Leib, diese jetzige Wohnung deiner Persönlichkeit, abgebrochen wird, dann hast du ein neues Haus in Gottes Herrlichkeit. Du wirst im Leben herrschen, sogar noch im Sterben. Du wirst herrschen, wenn du an Jesus festklebst, an dem König, der der ultimative Sieger ist, über alles, was dich real bedroht. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in ihm, in Jesus. Amen.